Es gibt weltweit keine Institution wie den Vatikan, wie das katholische Papsttum, das sich jedem Aggregatzustand der Weltgeschichte anverwandeln konnte, vom römischen Imperium bis heute. Der Politologe und Buchautor Klaus Leggewie sagt das über die Wandlungsfähigkeit des Papsttums. Wie meint er das? Klaus Leggewie ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie wandlungsfähig ist das Papsttum?
Also wenn man die gesamte Geschichte des Papsttums nimmt, unglaublich wandlungsfähig, und es ist die Institution, die wirklich 2000 Jahre überdauert hat, nicht ohne sich zu verändern, nicht ohne in Krisen zu sein, nicht ohne Krisen ausgelöst zu haben, die aber dann immer weiter bestanden hat. Und das muss man erklären. Das kann man nicht nur theologisch erklären, sondern auch machtpolitisch. Der Papst repräsentiert, ohne über die berühmten Divisionen zu verfügen, nach denen damals Josef Stalin gefragt hat, verfügt dann doch über eine große, starke Anhängerschaft weltweit, die ihn zu so etwas macht, was wir in der Politikwissenschaft Soft Power nennen. Das heißt, nicht die Hard Power ist entscheidend, sozusagen das machtpolitisch-staatliche Auftreten oder die Zugehörigkeit zu internationalen Organisationen, indem man eine gewisse Hegemonie erwirbt, sondern eben einfach durch die Reputation, durch die theologischen Bekundungen, durch die Gläubigen, die diese Kirche ja repräsentieren. Also es ist eine einzigartige Institution, die auch ein anderes Element von Globalisierung darstellt. Also Globalisierung denken wir normalerweise ökonomisch. Die finanzielle Globalisierung oder ökonomisch im weiteren Sinne als großen Handelsplatz, Marktplatz. Wir definieren es auch politisch, indem dort hegemoniale Streitigkeiten ausgefochten werden. Die katholische Kirche hat weder eine ökonomische Macht, obwohl sie durchaus reich ist, noch hat sie eine in dem Sinne politische Macht. Sie hat eine andere Macht. Sie agiert politisch, indem sie ihre Softpower, ihre spirituelle Kraft verbindet mit einem Amt des Papsttums und mit einer dezentralen Organisation, die sich dann auch wiederum allen Aggregatzuständen regional anpassen kann.
Das Papsttum legitimiert sich, indem es sich ja auch auf die Bibel beruft. Inwieweit verbindet sich hier Himmlisches und Irdisches, und was kann das zur Weltgeschichte beitragen, wenn wir auch auf die Herausforderungen der Zukunft blicken?
Die katholische Kirche wäre meines Erachtens gut beraten, wenn sie den Themen, die im Moment weltgesellschaftlich relevant sind, dominant sind, und das würde man vielleicht katholisch-konservativ als Bewahrung der Schöpfung verstehen, wenn sie sich denen stärker widmen würde. Es gibt Laudato Si und Ähnliches, es gibt päpstliche Verlautbarungen zur Umweltthematik, auch zum Klimawandel und dergleichen mehr. Und hier geht es doch wirklich darum, das Irdische und das Himmlische miteinander zu verbinden. Das heißt, wenn es so etwas gegeben hat wie eine Schöpfung und einen Schöpfungsauftrag an uns, die Welt für unsere Kinder und Enkel zu bewahren, dann wäre das meines Erachtens die Hauptpriorität. Und da sehe ich Ansätze, aber viel zu wenige Ansätze. Das heißt, auch das Papsttum mit seiner Softpower ist sehr viel stärker auf die Reproduktion seiner eigenen Machtfülle konzentriert. Und dafür tendiert es jetzt in Richtung Süden, wo der Hauptteil, also des globalen Südens, Afrika, Asien, wo der Hauptteil der katholischen Gemeinschaft lebt. Das Papsttum ist sehr viel zu stark auf die Reproduktion seiner Macht, also hier in seiner Hardpower angelegt, und viel zu wenig auf die Übernahme, sozusagen die Übersetzung dieses Schöpfungsauftrages.
Wenn wir jetzt auf die aktuelle politische Situation schauen, auf den Ukraine-Krieg, auf den Nahostkonflikt, als Politologe, wie beurteilen Sie da das konkrete Verhalten des jetzigen Papstes?
Sehr kritisch. Ich muss sagen, dass ich mir von dem Papst eine weniger pseudo-unparteiische, überparteiliche Position zu sowohl dem Ukraine-Krieg als auch dem Krieg im Nahen Osten gewünscht hätte. Also es geht nicht darum, sozusagen eine abstrakte Friedensmacht zu repräsentieren, sondern es geht hier darum, einen klaren Angriffskrieg zu verurteilen und hiermit dann auch klar sich zu distanzieren von den geistlichen Kräften der orthodoxen Kirche in Moskau, die sich hier als Handlanger einer imperialen Politik betätigen, und das nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Also die Prioritäten sind falsch gesetzt. Die Priorität, gewissermaßen irgendwie eine ökumenische Verbindung zur orthodoxen Kirche zu bewahren oder wiederherzustellen oder gar irgendwie sowas wie eine Konvergenz zu erzeugen, die ist die falsche Priorität. Die richtige Priorität müsste sein, diese falschen Christen, die dort einen imperialen Angriffskrieg unterstützen, in die Schranken zu weisen und sich selbst dann in ganz anderer Weise als Friedensmacht zu positionieren, die nicht einfach abstrakten pazifistischen Prinzipien folgt und gewissermaßen sub specie aeternitatis für den Frieden ist, wäre es dann nicht dafür, sondern in einer konkreten politischen Situation der bedrängten ukrainischen Volk zur Seite zu stehen.
Und wie ist das mit Trump? Die Kirche in den USA ist zutiefst gespalten. Müsste sich da der Papst nicht stärker einmischen und auch Stellung beziehen, wenn Trump sich zum Beispiel als eine Art Messias, das tut er ja, aufschwingt?
Ja, also Trump ist der größte Blasphemiker der aktiven Weltpolitik. Das ist schon mal das Versagen erstmal seiner Basis, der Evangelikalen, der Pfingstlergemeinden in den USA, dass sie einen solchen, man würde sagen in Köln, Schweinigel, dass sie ihn gewähren lässt und dass sie ihm folgt, fast bedingungslos. Fast 85-98% der Evangelikalen sind Trump-Wähler, sind die feste Basis. Das betrifft schon mal diese Basis, aber Trump hat es eben auch geschafft, die katholischen Bischöfe und auch die katholischen Gemeinden sehr stark hinter sich zu bringen, und zwar weniger in moralischen Fragen der Gerechtigkeit und ähnlicher Dinge, die man sich bei einem Papst oder auch bei einer amerikanischen Kirche vorstellen könnte, sondern im Blick auf eine scharfe Positionierung gegen die Gleichberechtigung der Frau, gegen alles, was geschlechtlich ist, gegen die liberale Abtreibungsgesetzgebung. Die katholische Kirche in den Vereinigten Staaten hat sich vollständig kompromittiert in diesem politischen Kampf und ist damit zu einem der engsten Verbündeten von eben einem in sich doch sehr ungläubig wirkenden amerikanischen Präsidenten geworden. Also eigentlich ist es ein Skandal, warum der Papst sich dort nicht stärker positioniert, hängt vermutlich machtpolitisch damit zusammen, dass die amerikanischen Vertreter in der Konklave viel zu mächtig geworden sind. Die amerikanischen Bischöfe bilden eine ganz konservative Macht im Kardinalskollegium, und darauf muss auch ein aus Lateinamerika stammender Papst, der gewisse sozial progressive Ansichten hat und der vielleicht diesen Geschlechterkampf oder den Kampf um den Lebensschutz, wie es dann heißt in den USA, etwas kritischer oder etwas differenzierter betrachtet, er muss dann einfach Rücksicht nehmen. Und das ist auch ein großes Versagen. Und hier zeigt sich, dass die spirituelle Macht des Papsttums, die Softpower, sozusagen aufs Spiel gesetzt wird für knallhart machtpolitische Kalküle.
Aber das ist ja immer auch ein Argument der Kirche, dass sie sagt, ja, wir sind überparteilich, wir mischen uns nicht in die Politik an. In Deutschland jetzt auch. Jetzt hat es einen Brief gegeben von katholischer Seite, die den Merz-Vorstoß stark kritisiert haben, mit der AfD zusammen Gesetze zu verabschieden. Da hat es wieder andere Bischöfe gegeben, die sagen, nein, nein, das ist doch gerade unsere Stärke, dass wir uns nicht parteipolitisch äußern.
Ich habe mich als junger Mensch, als ich noch in die Kirche ging, immer dagegen gewehrt, dass auf der Kanzel Priester standen, die mir vorschreiben wollten, dass ich Konrad Adenauer, ich war damals nicht wahlberechtigt, aber dass mein Vater Konrad Adenauer wählen würde, was er sowieso getan hätte. Ich würde mir heute wünschen, dass katholische Priester, dass überhaupt die Kirche, und zwar beide christlichen Kirchen in Deutschland, sehr viel stärker noch, als sie das bereits in ihrer ersten Erklärung gegen die AfD getan haben, Stellung nehmen würden. Es geht hier um die Verteidigung der Demokratie. Es geht hier damit auch letztlich um die Verteidigung von Meinungs- und Glaubensfreiheit in einer Gesellschaft wie der europäischen. Also dieser Rückzug, der hier passiert, ist eben auch ein fatales Signal. Man hat sich positioniert, das war sehr gut, und man hat deutlich gemacht, dass es einer christlich-demokratischen Union wirklich schlecht ansteht, sich auf diese Art und Weise mit der AfD zu verbünden, wie das passiert ist. Was auch immer Herr Merz an Argumenten ins Feld führen zu müssen meint. Statt das also noch zu betonen und stärker zu machen, weil wir es ja zu tun haben mit jetzt einem Gesetzesantrag, stattdessen wieder dieser feige Rückzug. Und Feigheit ist eigentlich die dunkle Seite der katholischen Kirche in vieler Hinsicht.
Wie sehen Sie die Zukunft, wenn Sie in die Zukunft blicken und die Kirche, wir haben es zu Anfang oder Sie haben es zu Anfang gesagt, dass die Kirche eine global wichtige Rolle spielen kann. Was würden Sie sich da wünschen oder was ist realistisch?
Ich bin mir nicht sicher, ob bei den Kämpfen, in die wir jetzt eintreten werden, um eine Eindämmung des neuen Imperialismus, der auch von amerikanischer Seite wieder ausgehen könnte sogar, in dem Kampf gegen Klimawandel und Artensterben, ob wir da die katholische Kirche wirklich als einen Bündnispartner auf unserer Seite haben, Das frage ich mich. Wenn es so käme, wäre es sehr gut. Wenn also der abstrakte Pazifismus des Papstes in eine tatsächlich solidarische Haltung gegenüber denjenigen einbinden würde, die vom Krieg affiziert sind, die unter Lebensgefahr schwimmen. Also ich rede vom ukrainischen Volk, ich rede von den bedrohten Juden und natürlich auch den Leidtragenden der israelischen Politik im Moment. Wenn das eintreten würde, wäre ich sehr glücklich und vor allen Dingen wäre ich glücklich, wenn der Gedanke der Bewahrung der Schöpfung in eine konkrete, realistische, auch fordernde Politik der Erhaltung des Planeten einbinden würde.
Vielen Dank, Klaus Leggewi. Mit dem Politologen und Buchautor habe ich über die Rolle der Kirche gesprochen, über das Papsttum, das er sehr widersprüchlich sieht, über die Chancen des Papsttums und auch darüber, wie Papst Franziskus sich gerade in dieser aktuellen politischen Situation verhält. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.